Ein wunderschöner guten Morgen. Ja, wir haben alle Grund, Gott loben, preisen und danken. Und über diesen Lob, Preis und Dank wollen wir heute Morgen auch reden anhand vom Psalm 103. Die Psalmen sind eine wunderbare Offenbarung Gottes, von Gott inspiriert, einzigartige Sammlung geistlicher Lobgesänge. Und bevor wir diese Psalm hineinschauen, möchte ich nochmal mit uns beten. Ja, Herr, danke für diesen heutigen Morgen. Danke, dass wir als Gemeinde vor dir kommen dürfen, unter dein Wort, unter dein Segen. Und Herr, wenn wir jetzt gemeinsam in dein Wort hineinschauen, öffne du unsere Augen, damit wir sehen die Wunder aus deinem Wort. Amen. Ja, wir wollen Psalm 103 heute Morgen gemeinsam durchnehmen. Und wie schon gesagt, die Psalmen sind Gebete, Lobgesänge. Die Psalmen von Gott inspiriert und die Psalmen, sie vermitteln Trost, Hoffnung. Sie sind Glaubensstärkung. Wir haben Einblick in die Psalmen, in Gottes Wesen. Wir haben geistliche Belehrung und auch prophetische Offenbarung. Die Psalmen wurden hauptsächlich von einem David geschrieben, vom König David. Sie wurden aber auch von einem Mose geschrieben, von den Söhnen Asafs, Korachs und viele anderen. Die Psalmen zeigen uns, wie Leute, Menschen in verschiedenen Lebenssituationen, Menschen aus verschiedenen Hintergründen, wie sie Gott erlebten und wie sie sogar durch Trübsale hindurchgehen müssten und in all dem Gott erlebten und den Blick nicht verloren haben. Ja, wir lesen Psalmen über die, die verzweifelt waren. Und diese Zweifel offenbart ihnen Gott. Er gibt ihnen Zuversicht, Stärke und Kraft. Die Psalmen offenbaren uns auch diese Freude am Herrn. Wir haben diese wunderbaren Pilgerpsalmen, wo das Volk Israel sang auf dem Weg nach Jerusalem. Eine Sehnsucht an diese Begegnung mit Gott. Ich hoffe, auch diese Sehnsucht war heute Morgen bei uns als Gemeinde, zusammen vor Gott zu kommen. Und diese Psalm 103 von David geschrieben, offenbart auch der Psalmist diese Abhängigkeit von Gott. Diese Danksagung, Gott, danke. Und er sagt, Vers 1, loben den Herrn meine Seele und alles, was in mir ist, seinen heiligen Name. Lobe den Herrn, meine Seele. Dieser Ausdruck, meine Seele, kommt in diesem Psalm dreimal vor. Und er sagt, loben dem Herrn, meine Seele. Was ist Lobe? Was ist dieser Ausdruck Lobe? Es ist eigentlich kurz gefasst, danke Herr. Ja, dankbare Leute sind zufriedene Leute. Aber dieser Blick auf Gott und einfach dieser Gedanke, Herr, danke. Danke für dies, was ich bin. Danke für dies, was du vollbracht hast. Ja, Dankbarkeit führt zu Zufriedenheit. Wie kommen wir zu Gott? Wie begegnen wir Gott? Der Psalmist, er sagt, und alles, was in mir ist, lobet den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Also meine ganze Wesen, meine ganze Ich, alles, was ich bin, Herr, soll dich loben. Wir beten oft, Herr, ich danke dir von ganzem Herzen. Ich hoffe, wir meinen das auch aufrichtig. Aber danke von ganzem Herzen, sage ich, Herr, ich danke dir mit alles, was ich bin. Mein ganzes Leben ist ein Ruf der Dankbarkeit an dir. Mein Herz, Herr, gehört dir. Meine Gedankenwelt gehört dir. Es ist dieser Ruf von ganzem Herzen, danke ich dir. Oder alles, was in mir ist. Es ist ein aufrichtiger Ruf, ein ernsthafter Ruf. Es ist ein Ruf, wo meine Gefühle, Emotionen, Gedanken, alles beim Herrn ist. Meine ganze Wesen, Leib, Seele und Geist. Es ist eine Person, der erkennt, wer Gott ist und wer wir Menschen sind. Und er ruft sich selber nochmal, loben den Herrn meiner Seele und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Und in Vers 2 lesen wir nochmal, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ja, vergiss nicht. Sind wir doch ehrlich, wir Menschen haben ein kleines Problem. Wir sind oft vergesslich. Ja, wenn wir nur mal über unseren Alltag denken, vielleicht unsere Beziehung mit unserem Ehemann, Ehefrau, Arbeitskollege. Eine Minute sind wir am Danken, die nächste Minute sind wir am Schimpfen. Wie schnell vergessen wir, was so gut war gerade vorher. Aber genau dies erkennt der Psalmist und er ruft sich selbst und er sagt, lob den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wir werden auch eine ganze Liste sehen, was wir nicht vergessen sollten, über was wir Gott danken sollten, ganz bewusst. Aber wie gesagt, der Mensch vergesslich. Und ja, auch wir Christen sind vergesslich. Auch wir vergessen oft, welcher hohe Preis Christus bezahlt hat, welcher Preis Gott der Vater bezahlt hat dort am Kreuz von Golgatha. Dass wir überhaupt Kinder Gottes sein können. Es ist nicht selbstverständlich. Es kostete Gott sehr viel. Und auch wir haben etwas, was uns erinnern sollte. In 1. Korinther, Kapitel 11, da redet Paulus zu den Korinther und er redet über das Abendmahl und wir lesen ab Vers 23. Und ich glaube, da sehen wir auch, wie wichtig dieses Mahl des Herrn ist. Wie wichtig es ist, diese ständige Erinnerung an dies, was der Herr vollbracht hat. Wir lesen 1. Korinther 11, die Verse 23 bis 25. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm und dankte, es brach und sprach, nehmt es, das ist mein Leib, für euch zerbrochen. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl, in dem er sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Also es ist ein Gedächtnismahl. Eine Erinnerung an uns Geschwister, an uns, die wir wiedergeboren sind. Eine Erinnerung und vor Augen zu stellen, welcher Weg Christus gegangen ist, damit wir ewige Leben haben können. Damit wir heilig sind, gerechtfertigt, geheiligt durch sein Blut. Und er gab es uns als Erinnerung, dieses Mal. Ich sage mal so, es ist wieder diese Fokussieren auf Christus. Und uns diese Frage stellen, Mensch, bist du bewusst, welcher Preis Gott der Vater bezahlt hat? Welcher Weg Christus gegangen ist? Und welches Privileg du hast? Welche Gnade und Barmherzigkeit du erfahren hast? Es ist dieses Neufokussieren, um diese Frage zu stellen, stimmt mein Leben, wenn ich diesen hohen Preis sehe, welcher dort am Kreuz von Golgatha bezahlt wurde, für dich und für mich. Es ist eine Erinnerung. Also auch wir werden erinnert. Und diese Erinnerung ist wichtig. Ja, in der postmodernen Zeit geht vieles auch, was geistliche Leben anbelangt, verloren. Viele Bedeutungen gehen verloren. Botschaft geht verloren. Unter anderem auch dieses so wichtige Mal, bewusst vor dem Herrn zu kommen. Nochmal Vers 2 vom Psalm 103. Loben den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ja, was hat er Gutes getan? Wir lesen über 5 Punkte, was der Herr für uns getan hat. Vers 3, der dir alle deine Sünde vergibt. Auch Vers 2, und heilt alle deine Gebrechen. Wir kommen noch in die einzelnen Punkte nachher. Der dein Leben, Vers 4, vom Verderben erlöst. Nochmal Vers 4, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Vers 5, der dein Alter mit Gutem sättigt, dass du wieder jung wirst wie ein Adler. Das ist ein interessanter Vers, nicht? Dass du jung wirst wie ein Adler im Alter. Ja, Herr, was meinst du damit? Wir kommen noch dazu. Aber der Psalmist stellt klar, warum dieses Danke gegenüber Gott so wichtig ist. Er stellt klar, Mensch, erkenne, wer du bist und wer Gott ist. Das lesen wir in Vers 14 bis 16, wo er vor Augen stellt, wer wir Menschen sind. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er denkt daran, dass wir Staub sind. Die Tage des Menschen sind wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Feld. Wenn ein Wind darüber geht, so ist sie nicht mehr da. Und ihre Städte kennt sie nicht mehr. Ja, was ist der Mensch? Heute sind wir da und morgen sind wir weg. Heute sind wir in voller Kräfte, jung. Etliche Jahre später ist alles vorbei. Ja, was sind wir Menschen? Und er kennt Gott. Du bist Gott und wer sind wir Menschen? Psalm 8, Vers 5 lesen wir, was ist der Mensch, dass du an ihm gedenkst? Und der Sohn des Menschen, dass du auf ihm achtest? Ja, was sind wir Menschen, dass Gott über uns überhaupt denkt? Haben wir es überhaupt verdient, dass Gott über uns nachdenkt? Der Psalmist ist klar, wir sind eigentlich nur, wie steht es da? Staub. Heute da, morgen weg. Vergänglich, für kurze Zeit da auf Erde. Ja, wer sind wir Menschen? Und in Vers 6 bis 10 sagt er Folgendes. Der Herr übt Gerechtigkeit und schafft Recht aller Unterdrückten. Er hat seine Wege Mose wissen lassen. Die Kinder Israel seine Taten. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht immer zu Rechten und nicht ewig zornig bleiben. Er hat nicht mit uns gehandelt nach unseren Sünden und uns nicht vergolten nach unseren Missetaten. Er stellt ja klar, Mensch, du bist nur Staub. Aber Mensch, erkenne auch deinen Zustand vor Gott. Erkenne, dass du ein Sünder bist. Du kannst vor Gott gar nicht bestehen. Aber wir lesen Vers 9 und 10 nochmal. Er wird nicht immer zu Rechten und nicht ewig zornig bleiben. Er hat nicht mit uns gehandelt nach unseren Sünden und uns nicht vergolten nach unseren Missetaten. Da ist ja auch die Rede über Israel. Wie Gott immer wieder seine Erbarme, seine Geduld offenbart am Volk Israel. Er wollte sie vertilgen und trotzdem hat er einen Überrest übrig gelassen. Sie gingen gegen ihn, sie rebellieren gegen ihn und er offenbart sich in seiner Gnade und Geduld. Aber nicht nur Israel offenbart Gott diese Geduld. Wir Menschen, wir alle, ohne Ausnahme, wir alle sind schuldig vor Gott. Da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Paulus fasst das so wunderbar zusammen. Er zitiert ja das Alte Testament in Römer Kapitel 3. Nachdem er klargemacht, dass jeder Mensch schuldig vor Gott ist, wo er klargemacht hat, dass auch der Moralist, der Werte erkennt, der Gutes und Böse erkennt, genau weil er dies kennt, erkennt er auch, ich bin schuldig vor Gott. Der Jude, der das Gesetz hat, ich bin schuldig vor Gott. Und so fasst er zusammen in Römer Kapitel 3, ab Vers 10 bis 12, wie geschrieben steht: Es ist keiner Gerechter, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen. Sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Das ist die Schlussfolgerung, welche wir im Wort Gottes sehen. Mensch, du kannst nicht vor Gott bestehen. Du bist schlussendlich im Sünde. Ja, der Psalmist, er sagt ja noch mehr. Im Psalm 51, dieser wunderbare Bußpsalm eines Davids, nachdem er so schlimm gesündigt hat, tut er Buße vor Gott und er sagt, Vers 7, siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. In Sünde bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Es muss uns vor Augen sein, wir alle befinden uns in dieser Schuld, in dieser Sünde. Und somit, keiner ist gerecht vor Gott, auch nicht einer. Wo der Sündenfall hineinkam, wo der Teufel, die alte Schlange, der Mensch verführte, und Adam von dieser Frucht aß, kam diese Sünde hinein. Und Gott konnte keine Gemeinschaft mit uns Menschen haben. Gott ist heilig, rein. Und auf diesen Moment kam etwas hinein, was Sünde war. Es kam dies hinein, was uns trennte von Gott. Aber wisst ihr, auch dort im Garten Eden offenbarte Gott schon seinen Heilsplan. Schon dort im Garten Eden offenbarte Gott seine Liebe. Der Mensch, er versteckt sich vor Gott. Warum? Er erkennt, ich bin bloß nackt. Er erkennt seinen Zustand. Und Gott gibt dem Mensch Kleidung. Aber wisst ihr, dass der Mensch sich schämt von Gott, ist ein Geschenk Gottes gewesen. Diese Scham war so wichtig. Diese Scham gab Gott den Menschen als Schutz, dass er nicht weiter in diese Sünde und noch schlimmer und schlimmer wird. Und der Scham war dieser Schutz. Heute will man diese Scham wegholen von den Menschen. Und will eine neue Generation erziehen, der keine Scham mehr kennt. Es erzählte mir eine Lehrerin aus Norddeutschland, sie erzählte mir, ja, wir sollten aber einen Tag in den Kindergarten pro Jahr haben, wo alle Kinder einfach nackt sind. Ja, es ist eigentlich tragisch, dass man überhaupt so weit kommt. Und das Ziel ist, damit man den Scham der Kinder wegnimmt. Sehen wir, was da in dieser Welt geht. Aber Gott, er gab diese Scham als Schutz für uns Menschen. Da wusste Gott unseren Zustand. Und er hilft uns in diesen Zustand. Aber es geht ja noch weiter. Und nochmal möchte ich diesen Vers lesen, Psalm 8, Vers 5. Was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst? Und der Sohn der Menschen, dass du auf ihn achtest. Ja, Menschen, was sind wir überhaupt? Ja, danke. Für was? Wir haben gelesen. Danke für, nochmal Vers 3, der dir alle deine Sünde vergibt. Das Höchste überhaupt. Er hat alle unsere Sünde vergeben, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihm glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Dieser Preis dort am Kreuz von Golgotha war hoch. Aber dieses, was Gott für uns vollbracht hat, der Psalmist erkennt es, wie auch prophetisch: Herr, du vergibst alle unsere Sünden. Gibt es was Schöneres? Dass wir eigentlich nie mehr zurückschauen sollten und dürfen? Nie mehr! Weil alle unsere Sünden sind vergeben worden. Es ist oft tragisch, dass man mit Geschwistern redet und sie kommen mit ihrer alten Sünde hervor. Und wisst ihr, was das Problem ist? Dass Gott keine Ahnung hat, über was wir reden. Weil er hat vergeben. Er hat vergeben. Es ist so ein wichtiger Punkt. Und oft sind wir es, die wir uns selbst nicht vergeben. Aber wenn wir uns selbst nicht vergeben und Gott hat schon vergeben, da haben wir ein Problem mit unserer Beziehung mit Gott. Weil wir glauben nicht, dass dies, was am Kreuz von Golgatha geschah, das Blut Jesus Christus, der vergossen worden ist, genug ist, um auch meine Sünde zu vergeben. Geschwister, unsere Sünde sind vergeben. Ja, alle unsere Sünden. Und es gibt uns auch diese Sicherheit, diese Zuversicht. Und diese Sicherheit und Zuversicht ist so etwas Wichtiges. Und er erklärt auch, da kommt dieser nächste Danke. Ja, alle unsere Sünden sind vergeben, aber wie? Vers 4. Dein Leben vom Verderben erlöst, er dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Auch Vers 8 noch dazu. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Und Vers 17 noch dazu. Aber die Gnade des Herrn wird von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gnade und Barmherzigkeit. Ja, was ist Barmherzigkeit? Was ist diese göttliche Barmherzigkeit? Gott sah unseren miserablen Zustand. Er wusste, wie es um uns steht. Aber wir waren Gott nicht egal. Barmherzigkeit sehen wir in diesem wunderbaren Beispiel vom barmherzigen Samariter. Zwei gingen weiter. Zwei sahen diesen Mann da liegen, zerschlagen, am Verbluten. Und es war ihnen eigentlich egal, weil etwas anderes war ihnen wichtiger. Und da kommt der eine. Der eine, der mit diesem Mensch nichts zu tun gehabt hat. Und genau der sieht es und reagiert. Barmherzig. Und diese Barmherzigkeit offenbart sich auch Gott uns. Er lässt uns nicht in unserer Hoffnungslosigkeit bleiben, sondern er offenbart sich selbst. Er schenkt Erlösung. Vom Grundlegung der Welt hat Gott schon uns auserwählt. Vom Grundlegung der Welt hat Gott sich dieser Heilsplan geplant für uns, damit wir einmal ewig Gemeinschaft mit ihm haben können. Ja, Gott will diese Gemeinschaft mit uns. Es ist seine Wille und so offenbart Gott seine Barmherzigkeit. Musste Gott es machen? Nein. Konnte er uns einfach lassen in unsere ewige Verlorenheit? Ja. Wir haben alle nur eins verdient. Ewig getrennt sein von Gott. Und der Psalmist erkennt, oh Herr, deine Barmherzigkeit, deine Gnade. Gnade, Vers 12 und 13. Sofern der Osten ist von Westen, hat er unsere Übertretungen von uns entfernt. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Er nahm unsere Schuld weg. Er nahm sie weg, so dass sie nicht mehr vor ihm ist. Geschwister, Gnade ist ein Geschenk Gottes. Keiner heute Morgen, der da in diesem Raum ist, der ein Kind Gottes ist, ist durch eigene Kraft ein Kind Gottes. Es geht nicht. Es funktioniert nicht. Und wenn du es aus eigener Kraft bist, bist du wahrscheinlich kein Kind Gottes. Weil es ist Gottes Gnade. Unverdient ist, das ist Gnade. Du hast es nicht verdient. Und nochmal, warum feiern wir das Abendmahl? Damit diese Gnade uns wieder groß wird. Gott offenbarte sich. Er tat es für dich. Und wie wir schon gelesen haben im Römerbrief, wir gehen nochmal Römer Kapitel 3. Nach der Schlussfolgerung, dass alle Menschen schuldig sind vor Gott, lesen wir, welche Lösung Gott geschaffen hat. Vers 21 bis 24. Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben, denn es ist kein Unterschied. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, so dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade, aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ein wunderbarer Vers. Ja, jeder Vers ist schön, aber nochmal Vers 24. So dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade. Aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Wir sind erlöst durch Jesus Christus. Nicht, weil wir es verdient haben. Wir sind alle Begnadigte, solche, die Barmherzigkeit erfahren haben. Und diese Barmherzigkeit wurde Realität und Gnade kam in unser Leben hinein. Und wir glaubten. Ja, weil wir sehen, wem gilt diese Gnade und Barmherzigkeit? Der Mensch, Gott schuf keinen Roboter, sondern der Mensch, er muss entscheiden. Ich kann für keine von euch entscheiden, ob ihr jetzt glaubt oder nicht. Als Eltern erzieht man seine Kinder zu Glaube hin, aber der Entscheid selbst muss der Kind selber treffen. Er muss selbst erkennen, er kann vor Gott nicht bestehen. Er muss selbst erkennen, wie groß Gottes Barmherzigkeit und Gnade ist. Und wir lesen Vers 11. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Nochmal Vers 17. Aber die Gnade des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten. Was ist der Mensch, der Gott fürchtet? Das hat nicht mit Angst zu tun. Sicherlich nicht im Neuen Testament. Oh ja, der Mensch, der nicht glaubt, der hat eine andere Furcht vor Gott. Und er wird eine andere Furcht haben. Aber der Mensch, der glaubt, ein Mensch, der Gnade erfahren hat, wo Gnade ein Teil seines Lebens wurde, ist ein Mensch, der vor Gott kapituliert hat. Ein Mensch, der erkannte, ich kann ja Gott gar nichts bringen. Er erkannte, ich bin ein Sünder und Gott, du bist heilig. Herr, aus mir kann es nicht kommen. Du hast es für mich vollbracht. Es ist diese Kapitulation vor Gott. Wir nehmen gerade in der Jugend Matthäus 5, 6 und 7 durch und wir sind durch die Seligpreisungen schon seit einem Monat zurück oder zwei fast. Und wir haben auch dort gesehen, dass die Seligpreisungen offenbaren ein Mensch, der erkannte, ich kann Gott gar nichts bringen. Es ist ein Mensch, der vor Gott kapitulierte. Und auf diesem Moment kann Gott anfangen zu wirken in uns. Diese Kapitulation vor Gott ist so wichtig. Weil auf diesem Moment, und das zeigen wir ja auch nochmal im Abendmahl, in der Taufe. Was zeigt ein Mensch in der Taufe? Ich bin gestorben und jetzt lebe nicht ich, sondern Herr, du lebst in mir. Die Taufe ist so, genau darum so sehr wichtig, dieses Zeugnis. Ich gehöre Christus. Es ist auch diese Dankbarkeit vor Gott, diese Demut vor Gott. Es ist diese Furcht, wo er sagt, Herr, danke. Nicht ich, du hast es für mich vollbracht. Und ja, ein Mensch, der Gnade und Glaube erfahren, der Gnade erfahren hat, Barmherzigkeit erfahren hat, der an ihm glaubt und weil er ihn fürchtet, was ist die Frucht? Es ist die Frucht des Geistes in uns, weil er in uns wohnt. Es zeigt sich aber auch in unserem Leben. Es soll sichtbar sein, dass wir Licht und Salz sind, dass etwas geschehen ist. Es sollte sichtbar sein an einer verlorenen Welt. In mir lebt Christus. Es ist ein sehr wichtiger Punkt. Und sind wir einfach ehrlich, ja, Gott ist auch barmherzig und gnädig an uns Gläubige, auch während unserer Lebzeit. Wir haben Gnade und Barmherzigkeit widerfahren, wo keiner uns wegnehmen kann. Aber Gott ist auch ein heiliger Gott. Gott offenbart sich auch als heiliger Gott. Und wir sehen, wie Gott zum Beispiel zweimal, einmal im Alten Testament, einmal im Neuen Testament, er offenbart sich an der Gemeinde. Der Fall Hananias und Sapphira. Was ist mit Hananias und Sapphira passiert? Sie haben gelogen. Und ihre Lüge, was brachte sie? Einen sofortigen Tod. Jetzt frage ich uns mal, wenn Gott so handeln würde, heute, oder ab diesem Moment von Hananias und Sapphira, wie viel von uns würde heute da sitzen? Ihr müsst nicht antworten. Die Antwort ist ja klar, ja. Keiner. Keiner. Im Alten Testament sehen wir es genau gleich, wo dieser ganze Priesterdienst eingeführt wird und die Söhne Aarons ein fremdes Feuer zum Altar bringen und Gott tötet sie. Genau in diesem Moment. Und er sagt, ich bin ein heiliger Gott. Erkennt, wer ich bin. Und dieser Ruf gilt auch uns. Ich glaube nicht, dass Gott heute so handelt wie Hananias und Sapphira. Aber das war dieser Ruf an der Gemeinde. Gemeinde missbraucht Gottes Gnade nicht. Erkennt, wie groß dieser Preis dort war. Wie schlimm dieser Weg war auch für Jesus. Eli, Eli, lama sabachthani, ruft Jesus dort am Kreuz. Der einsamste Ort auf Erde. Mensch, erkenne ich. Aber viel bezahlt, damit du ein Kind Gottes sein kannst. Die Gemeinde, die Gemeinschaft mit ihm ist heilig. Ja, wir dürfen Danke sagen über Gottes Geduld und Gnade auch im Alltag mit uns. Und wie er immer uns wieder zurückführt. Das nächste Danke, Vers 4, der dein Leben von Verderben erlöst. Erstmal, es ist das Resultat von Gnade und Barmherzigkeit. Du bist nicht mehr in diesen Fluch, in dem du hineingeboren bist, wenn du ein Kind Gottes bist. Du bist nicht mehr getrennt von Gott. Du hast eine ewige Sicherheit, einmal bei ihm zu sein. Wir sind Gott nicht egal. Das nächste Danke, der alle deine Sünde vergibt und heilt all deine Gebrechen, Vers 3. Ja, heilt alle deine Gebrechen. Auch wenn die Gemeinde sind auch immer wieder angefochten durch Krankheit und Tod, die auch uns begegnen. Wir sehen, nicht immer gibt es Heilung. Und wenn ältere Geschwister sterben, sterben sie oft wegen einer Krankheit auch. Ja, wie sollten wir dann diesen Vers verstehen? Auf der einen Seite ja, der Herr schenkt Kraft. Es gibt Gebrechen, die ein Resultat von Sünde sind, von seelischer und geistlicher Natur. Und wenn wir beim Herrn sind, uns reinigen, dann gibt Gott auch eine Garantie, dass wir davon frei werden. Ja, wie ist es aber mit Krankheiten allgemein? Schlussendlich müssen wir alle mal sterben. Aber ich glaube, wir sollten es mit einem Blick Hiob sehen. Hiob wusste ja auch nicht, ob er gesund wird oder nicht. Aber Hiob sagte Folgendes. In Hiob, das sind einfach ermutigende Verse, es staunt sowieso, wie Hiob einen Blick hatte. Und er sagt Folgendes, Hiob Kapitel 19, ab Vers 25, wo wir lesen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und zuletzt wird er sich über den Staub erheben. Und nachdem diese meine Hülle zerbrochen ist, dann werde ich von meinem Fleisch los Gott schauen. Ja, ich selbst werde ihn schauen und meine Augen werden ihn sehen, ohne ihm fremd zu sein. Danach sehnt sich mein Herz in mir. Welche tiefe Blick hatte dieser Hiob gehabt in der Erlösungswerk Gottes. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und sagt, ja, dieser meine Leib, der ist vergänglich. Aber ich freue mich auf diesen Tag, ihm zu schauen, Auge zu Auge. Ja, ich selbst werde ihn schauen und meine Augen werden ihn sehen, ohne ihm fremd zu sein. Es ist genau diese Erlösung, wo viele Männer und Frauen Gottes hofften. Dieser Tag, wo sie einmal ihm schauen, wo wir erlöst sind von aller Schmerzen und Pein. Und dieser Blick sollten wir ständig vor Auge haben. Ja, dieser Leib, unser Leib, der ist schlussendlich, ich sage jetzt mal so, verflucht. Das kann jeder von uns bezeugen, jung und alt, wir werden älter. Und im Alter werden wir schwächer. Ja, vielleicht mit 20 merkt man das nicht so ganz, aber mit 30 beginnen die ersten Probleme, mit 40 noch mehr und immer mehr und mehr und mehr. Und wir merken, wir sind nicht mehr die wir mal waren. Wir wollen vielleicht. Aber genau das ist der Punkt. Und da kommen wir eben zum nächsten Punkt. Dieser Vers, wo nicht so, ja, eigentlich einfach ist, aber was will der Psalmist damit sagen? Der Vers 5. Nochmal danke, der dein Alter mit Gutem sättigt, dass du wieder jung wirst wie ein Adler. Ja, jung wie ein Adler. Es ist so schön, diese Greifvögel zu sehen, wie sie da schweben in aller Ruhe über unsere Köpfe. Und wir denken, ja, will der Vers genau dies sagen? Der Adler, der biblische Adler, Achtung, es ist ein Hinweis, wo wir da haben, auf den jährlichen verjüngenden Federwechsel des Adlers. Ja, und was will er damit sagen? Wir werden ja nicht jünger und wir bleiben auch nicht jung. Es gibt einen Punkt, wo wir es wohl bleiben sollten. Wir werden hoffentlich immer reifer im Glauben. Aber der Punkt ist, in ihm bleibe jung. Es ist dieser Bezug und Beziehung zu ihm, zu unserem Herr und Heiland. Und in ihm, es ist immer so wunderbar, ältere Geschwister zu treffen. Und man merkt, sie sind Feuer und Flamme für Jesus. Man merkt diese erste Liebe, wo sie damals erfahren haben. Und dieses Feuer ist nicht erlöscht worden. Es ist gewachsen. Es ist stärker und stärker geworden. Und man hat Gefühl, und wenn man unter solchen Geschwistern ist, es ist genau, was sie damals erlebte, und diese Freude ist heute genau noch so da. Und das ist der Punkt, wo ja der Psalmist erbetet für dies. Und er sagt, in ihm, wenn wir in ihm bleiben, dann bleiben wir immer in diesem Prozess der Verjüngung. Ja, wir werden reifer hoffentlich. Aber ich hoffe, ihr versteht mir richtig. Diese Kraft, der nur Gott schenken kann. Und egal in welcher Lebenssituation, ich kenne mein Herr und Heiland. Und genauso wie ein Adler seine Feder jedes Jahr wechselt, diese ständige verjüngende oder Erneuerung, in dieser Prozess sollte nicht ständig auch bleiben. Und ja, Geschwister, nicht immer ist das der Fall bei uns. Sind wir doch einfach ehrlich. Jeder von uns hat mal dieses erste Feuer erlebt, ja. Diese Begeisterung. Es ist auch schön, so Geschwister zu sehen, die sich bekehrt haben und die verstanden, was sie mal waren und was sie jetzt sind. Und diese Begeisterung, es an eine verlorene Welt zu verkündigen, es zu leben. In einem Jahr haben sie das ganze Wort Gottes durchgelesen. Diese Freude am Wort Gottes, diese Freude am Herrn. Aber dann kommt der Moment, bleibst du in diesem Prozess? Bleibst du in diesem Prozess der ständigen Erneuerung? Oder schleicht auch da der Alltag hinein? Da muss sich jeder selber prüfen. Wie sieht unsere stille Zeit aus? Wie sieht mein Gebetsleben aus? Wie sieht es mit meiner Begeisterung aus in Bezug auf Jesus, auf unsere Glaube? Ja, die ganze Schöpfung wird einmal Gott loben und preisen. Wir lesen Vers 18 bis 22, ab Vers 18 und 19. Bei denen, oder vielleicht Vers 17 noch dazu, der Kontext halber, aber die Gnade des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten. Und seine Gerechtigkeit bis zu den Kindeskindern, bei denen, die seinen Bund bewahren und an seine Gebote gedenken, um sie zu tun. Der Herr hat seinen Thron im Himmel gegründet und seine Königsherrschaft regiert über alles. Nochmal erkennt der Psalmist, Herr, wer bist du? Psalm 104 ist es ein Lobpreis über Gottes Schöpfung. Auch da erkennt der Psalmist, wie klein der Mensch ist und wie groß Gott ist. Aber wir haben da einen besonderen Gedanke. Und es ist dieser Gedanke, dieser Segen und seine Gerechtigkeit bis zu den Kindeskindern. Ich habe es von vorher gesagt, ja, jede Generation muss neu entscheiden. Und trotzdem, das können viele von euch bezeugen, von uns bezeugen. Gläubige Großeltern, gläubige Eltern. Dieser Segen, wo weitergeht. Weil eine Generation da war, der gottesfürchtig war, der sich ganz klar entschieden hat, Gott nachzufolgen. Und dieser Segen, diese Linie des Segens geht weiter. Achtung, und trotzdem muss jeder neu entscheiden. Aber Gott sagt, ja, ich werde segnen. Warum beten Großeltern und Eltern für ihre Kinder und für ihre Enkelkinder? Weil im Gebet liegt Kraft. Weil Gott hört Gebet. Und der Mensch, der Gott fürchtet, der Mensch, der an Gott glaubt, der ist ein Mensch, der betet. Und somit ein Mensch, der auch Segen weitergibt. Und dieser Segen geht weiter, wenn wir genau solche Beter werden. Kinder, Enkelkinder oder Urenkel sogar. Welcher Segen kann aus uns herauskommen, weil wir ihn kennen? Ja, aber die ganze Schöpfung wird auch Gott loben. Und wir lesen noch zum Schluss Vers 19 bis 22. Der Herr hat seinen Thron im Himmel gegründet und seine Königsherrschaft regiert über alles. Lobt den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr seinen Befehl ausführt, gehorsam der Stimme seines Wortes. Lobt den Herrn, alle seine Herrscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Lobt den Herrn, alle seine Werke, an alle Orten seine Herrschaft. Lobet den Herrn, meine Seele. Es ist dieser Ruf, der ganze Schöpfung soll Gott loben. Ja, die ganze Schöpfung sehnt sich. Wir lesen es ja in Römer Kapitel 8. In Römer 8, die ganze Schöpfung sehnt sich an diese Erlösung, wo wir jetzt auch im Psalm 103 durchgenommen haben. Und wir lesen Römer Kapitel 8. Römer 8, Die Verse 20 bis 22. Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit, der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass der ganze Schöpfung mit Seufz und mit Wehen liegt bis jetzt. Es liegt alles in Weh und wartet auf was? Auf Gottes Wirken, auf seinen Plan und an diesem Tag, wo alle ihm loben und preisen werden. Und dieser Lobpreis der ganzen Schöpfung, dieser Lobpreis der Engelwelt, das sehen wir schon, wo Jesus zur Welt kam. Aber Offenbarung Kapitel 5 möchte ich noch zum Schluss lesen. Offenbart es uns, wo es steht, und sie, ab Vers 9, und sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seinen Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen und hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unser Gott und wir werden herrschen auf Erden. Und ich sah und ich hörte eine Stimme von vielen Engeln rings um den Thron und um die lebendigen Wesen und die Ältesten und ihre Zahl war 10.000 mal 10.000 und 1.000 mal 1.000. Sie sprachen mit lauter Stimme, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lob. Ihm sei alle Ehre. Er hat es für uns vollbracht. Barmherzigkeit und Gnade. Und somit alle Ehre gebührt ihm allein. Und weil dies so ist, sagt Paulus, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürsten noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderer Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ihm gebührt alle Ehre. Amen. Ich möchte mit uns beten. Ja, Herr, danke für diesen Lobpreis der Psalmist. Wie er erkennt, wie groß deine Barmherzigkeit ist, wie groß deine Geduld an uns Menschen ist, wie groß deine Gnade an uns Menschen ist. Und er sagt, Herr, danke, danke, dass du alle unsere Sünde vergeben hast. Und auch wir kommen vor dir als Gemeinde und sagen, danke. Danke, Vater, dass du deine Barmherzigkeit uns gezeigt hast, dass du deine Barmherzigkeit gelebt hast durch deinen Sohn, der auf Erde gekommen ist. Danke, Jesus, für den Weg, der du gegangen bist, bis zum Kreuz von Golgatha. Was unsere aller Sünde hinweggenommen, unsere Schuld hinweggenommen. Und wir wissen, alle unsere Sünde sind vergeben. Ja, alles. Und wir dürfen mit Sicherheit vor dir kommen. Als Kinder Gottes, als Söhne Gottes. O Herr, danke. Herr, du siehst auch die unter uns, die vielleicht schon lange dabei sind, die deine Gnade gehört haben, aber vielleicht haben sie es noch nicht erfahren. Vielleicht sind sie noch nicht so weit gekommen, wo sie diese Entscheidung getroffen haben. Ich will mich demütigen vor Gott. Ich bin ein Sünder und ich kann Gott gar nichts bringen. Aber ich will vor Gott kommen, weil er all meine Schuld, alles hinwegnehmen wird. Und ich rein sein darf vor ihm. O Herr, du kennst jede Einzelne in diesem Raum. Du siehst die, die diese Entscheidung noch nicht getroffen haben. Geh du ihnen nah. Geh du ihnen nah, dass sie heute Ja sagen zu dir. Aber hilf uns als Gemeinde, eins in dir zu sein und dich immer wieder vor Auge zu haben und erkennen, wie groß deine Liebe an uns Menschen ist. Und diese so rettende Liebebotschaft an eine verlorene Welt zu verkündigen. Durch unser Leben. Nicht als eigene Kraft, Herr, sondern durch dich, der du in uns wohnt. Herr, danke für deine Gnade. Ja, Herr, dir gebührt alle Ehre. Amen.